Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wird Schweden nach der heutigen Parlamentswahl ein linksgrünes Paradies? Wohl kaum, auch wenn die zuletzt linke Opposition nach letzten Prognosen knapp vor dem rechten Block liegt, sehr knapp allerdings. Die Deutschen haben den Mythos Schweden lange verherrlicht, meinte der Schriftsteller Aris Fioretos heute im Deutschlandfunk.
Ich meine, die Vorstellung von dem schwedischen Modell scheint ja irgendetwas zu sein, was die Deutschen wirklich nicht loslassen können. Wenn ein Deutscher sich im Spiegel guckt am Morgen, dann sieht er am liebsten einen Schweden. So ist es nicht länger. Wir sind nicht mehr die Ausnahme unter den westlichen Staaten. Manche von unseren Nachbarn, wie zum Beispiel Norwegen und Dänemark, schaffen es wenigstens, was die Kultur betrifft, sehr viel besser als wir.
Den Mythos Schweden hinterfragen wir gleich im Gespräch mit dem Publizisten Georg Dietz. Außerdem sind wir bei Kaija Saariahos Oper Innocence in Bremen. Es geht um ein fiktives Schulmassaker. Fotos vom Widerstand im ukrainischen Alltag sind derzeit in Los Angeles zu sehen. Wir fragen, warum der Maler Gerhard Richter einen eigenen Ausstellungspavillon in Katar bekommt und werben für die Wertschätzung der Wolken. Die kommt wie von selbst nach der Lektüre des Handbuchs für Wolkengucker. Schweden hat heute ein neues Parlament gewählt, doch die Regierungsbildung wird wohl nicht so leicht. Die Sozialdemokraten bekamen heute noch prominente Unterstützung von Ex-ABBA-Sänger Benny. Er textete Mamma Mia um in Magdalena, denn so heißt die Spitzenkandidatin der schwedischen Sozialdemokraten, Magdalena Andersson. Ihre Partei lag jetzt am Abend laut Hochrechnungen sehr knapp vorn. Das ändert sich vielleicht gerade nochmal. Ein Bündnis mit Linken, Grünen und der liberalen Zentrumspartei liegt also Kopf an Kopf mit dem rechten Block. Wie steht es um die Identität des Landes?
In Schweden gibt es die Vorstellung des Lagom. Lagom bedeutet so viel wie gemäßigt. Aber das Wort selbst ist der Dativ von Lag, also Mannschaft, und bezeichnet eine Situation, wo ein Krug Bier vorhanden ist, aber eine ganze Mannschaft soll daraus trinken. Das heißt, der Erste, der trinkt, trinkt nicht so viel, um seine Durst gequetscht wird, weil dann reicht es nicht für den Letzten. Und dieses Prinzip, dieses solidarische, gemäßigte Prinzip, das ist das, was wir mit unserem sogenannten Volksheim verbindet. Der Wohlfahrtsstaat, das lässt sich in einer geopolitisch völlig anderen Lage kaum mehr erhalten.
Der Schriftsteller Aris Fioretos heute im Deutschlandfunk. Es war einmal der Wohlfahrtsstaat Schweden. In der Realität ist das Land längst nicht mehr nur vorbildlich. Wir wollen mit dem Publizisten Georg Dietz auf die Parlamentswahl in Schweden schauen. Er pendelt immer wieder zwischen Deutschland und Schweden, hat lange für die Süddeutsche Zeitung und den Spiegel geschrieben und forscht derzeit zu Fragen demokratischer Innovation. Guten Abend, Herr Dietz. Wie weit hat sich Schweden 2026 vom positiven Modell des Wohlfahrtsstaates, Sie nennen das den Bullerbü-Mythos, entfernt?
Ja, da muss man fragen, wo man anfängt. Also normale Referenzgröße wäre 2022, als die jetzt konservative oder die Moderaten heißen in Schweden, die konservative Regierung an die Macht gekommen ist mit Duldung der rechtsextremen Schwedendemokraten. Und alles, was man sieht und beschreiben kann, ist ein Land, wie es im Guardian hieß, auch der Grausamkeit. Also es ist schon ein Modell geblieben, würde ich sagen, Schweden, aber ein Modell für ein Land, was sich unter rechtsextremer Politik massiv verändert hat. Das heißt, es ist eine massiv restriktive Migrationspolitik mit de facto negativer Nettoeinwanderung aus Nicht-EU-Staaten. Es ist eine massive Verschärfung der Strafmaßnahmen, vor allem für auch Jugendliche. Es ist ein xenophobes, also fremdenfeindliches Klima. Und das alles, muss man sagen, auch zum Großteil mit Duldung der Sozialdemokraten. Mhm. Das heißt, die Wahlniederlage der Sozialdemokraten, die es ja ist, also auch wenn sie vorne liegen, haben sie zwischen 2-3% verloren, ist, würde ich sagen, ein politisches Versagen der Kandidatin Magdalena Andersson, die darauf spekuliert hat, dass das beste Mittel, um gegen konservativ rechtsextreme Regierungen zu gewinnen, zu bestehen, ist nichts zu machen, nichts falsch zu machen.
Ja. In Schweden ist also die in Deutschland viel diskutierte Brandmauer ja bereits bei der letzten Wahl gefallen. Die Rechtspopulisten wurden zuletzt von vielen als die eigentlichen Taktgeber der Regierung wahrgenommen. Wie gefährlich ist also die Einbindung? Hat sie zu einer Normalisierung geführt?
Massiv gefährlich, finde ich, ein massiver Fehler. der das Land, also wenn jetzt auch die Rechtsextremen in die Regierung kommen, wie es die konservative Regierung angekündigt, massiv nochmal kippen wird. Also es gibt viele Menschen, die das Land, was wir irgendwie als stabil und gerecht und offen demokratisch sehen, eben gerade weiß gedreht werden soll, schwedischer gedreht werden soll, als es je war. Und es ist ein Kampf um die Seele Schwedens, würde ich sagen. Also was ist schwedisch? Und es wird dann in Deutschland auch kommen, so ähnlich. Das ist die Frage, was darf man lesen? Es gibt einen schwedischen Kanon, wo nichts nach 1975 aufgeführt wird. Also ganz letztlich die Austilgung des ganzen multikulturellen Schwedens in einem Kanon, der auch ein Fighterjet als Kultur feiert.
Genau, Kultur, Bildungspolitik, Erinnerungspolitik, das wird wahrscheinlich ähnlich wie die AfD das in Deutschland ja auch gerade betreibt, sehr stark besetzt werden. Sollte es zum linken Bündnis kommen, wir wissen es ja noch nicht ganz genau, wie schätzen Sie das denn ein? Kann Magdalena Andersson und ihre Koalition den weiteren Aufstieg der Rechtsextremen irgendwie stoppen?
Ja, dazu will ich ganz kurz ein bisschen ausholen wollen, weil die Krise Schwedens schon auf die 90er Jahre zurückgeht und da auch die Sozialdemokratie eine wesentliche Rolle spielt. Wir reden von Kultur. Richtig wichtig ist, von der Wirtschaft zu reden. Schweden ist ein wahnsinnig ungleiches Land. Schweden hat die größte Eigentumskonzentration in ganz Europa und es hat wesentlich mit bestimmten Steuerreformen der 90er und Nullerjahre zu tun, die Sozialdemokraten angetrieben hat. Das heißt, die Sozialdemokraten sind heute die Sozialdemokraten, die letztlich den Kahlschlag des Sozialen mitverantwortet haben, die Austerität, eine Art von Steuersenkungspolitik, die den Spitzensteuersatz maximal gesenkt hat von 75 auf 50%, Kapitalsteuern auf 30%. Das ist die Sozialdemokratie heute. Es ist ein Land, Schweden, was auch wie alle anderen Länder unter einem Lebenserhaltungskostendruck steckt. Und das sind die Themen, die Menschen eigentlich bewegen. Mhm. So, das heißt, die Sozialdemokraten meiner Meinung nach wissen nicht ganz genau, wie sie sich von dieser Vergangenheit lösen sollen und wissen nicht ganz genau, was eine linke Regierung unter ihrer Führung eigentlich sein sollte.
Naja, von der Vergangenheit lösen ist das eine, aber wohin soll es gehen? Was für eine Zukunftsvision haben die Sozialdemokraten? Entdecken Sie da irgendwelche Ansätze von demokratischer Innovation? Das ist ja ein Thema, mit dem Sie sich intensiv beschäftigen.
Es ist bei der Sozialdemokratie, glaube ich, in Europa sehr, sehr schwer, das zu finden. Also gewonnen haben in der Wahl ja die Grünen und die Linkspartei. Das heißt, da gibt es Bewegung, da gibt es auch wieder große Initiativen zum Klimawandel. Da gibt es den Versuch, eine Art von größere Bürgernähe zu definieren. Richtige Innovation würde ich das nicht nennen. Aber es ist deutlich, dass viele Leute, viele Menschen von der Sozialdemokratie enttäuscht, eben zu diesen kleineren linken Parteien gewechselt sind.
Die Schwedendemokraten, die Rechtspopulisten, denen wurde ja vorab schon Ministerposten versprochen, sollte es zu einer neuerlichen Regierungsbeteiligung kommen. Das war ja bislang tabu. Welche Ministerposten sind für die interessant? Migration bestimmt?
Ja, es sind sicher die klassischen Migration, Innenministerium, vielleicht sogar auch Wirtschaftsministerium. Das muss man sehen. Ich glaube, das ist alles noch im Wagen, weil so wie ich das mitgekriegt habe, war eigentlich die Ausgangslage so, dass die Sozialdemokraten so klar geführt haben mit 8%. Also wir haben 8% verloren seit den letzten paar Monaten. Und es schien alles so, dass die Regierung von Ulf Kristersson so viele Fehler gemacht hat und sich so eigentlich ein Eigentor geschossen hat damit, dass die Zusage an die Schwedendemokraten kam, ohne dass man auch, wie Sie sagen, eigentlich genau ausgeführt hat, was genau passieren würde, dass das schon eine Niederlage ist, die selbst gemacht ist von der Sozialdemokratie. Wie die Schwedendemokraten in der Regierung eingebunden werden, das muss man sehen.
Bei wem sind die denn besonders erfolgreich?
Das ist schon so, dass das eine klassische Teilung gibt, Stadt-Land. Also dass es ein großer Teil auf dem Land ist und dass das im Süden ist. Auch sehr, sehr viele Männer wie in anderen Teilen.
Demografisch, Europas, altersmäßig?
So, altersmäßig ist das gemischt. Das ist da nicht ein großer Unterschied. Das ist Jungen wie Alte ist ähnlich in Schweden.
Im Moment kippt es wieder so ein bisschen. Gerade liegt der linke Block wieder mit einem Sitz vor dem Rechtsblock. Was macht jetzt dieses Patt sozusagen mit dem Land? Wird es die Spaltung verschärfen?
Ich glaube, es ist schon ein großer Schock bei denen, die ein anderes Ergebnis erwartet haben. Und wie Sie sagen, ich glaube, es ist eine sehr deutliche Spaltung für ein Land, was vorher im Redebeitrag anklang, was eigentlich von sich selbst immer noch eine andere Geschichte hat, dass es irgendwie dieses Gerechtigkeitsgefühl gibt. Und ich erlebe Schweden als ein Land, was sich sehr große Illusionen über sich selbst macht, genauso wie der Rest der Welt. Und das ist ein merkwürdiger Zustand und eine Art von Selbstverleugnung fast innerhalb des Landes. Und das heißt, es kann jetzt vielleicht so eine Art Realitätsschock geben, aber wenn die Rechtsextremen in den Ministerposten kommen, dann wird das Land, glaube ich, nach 4 Jahren wirklich ein anderes, nochmal anderes sein.
Der Publizist Georg Dietz über die heutige Parlamentswahl in Schweden. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Dietz.
Danke Ihnen.
Innocence, das bedeutet Unschuld. Die Finnin Kaija Saariaho hat unter diesem Titel eine Oper über ein fiktives Schulmassaker komponiert, 2021 uraufgeführt in Aix-en-Provence. Inzwischen ist das ein Welterfolg und heute Abend neu inszeniert worden am Theater Bremen. Das Libretto stammt von der Erfolgsautorin Sophie Oksanen. Es geht um einen fiktiven minderjährigen Amokläufer, der rund um die Jahrtausendwende an einer Schule eben ein Massaker anrichtet. 10 Jahre danach treffen sich Überlebende auf der Hochzeit des jüngeren Bruders des Täters. Der war inzwischen in psychiatrischer Behandlung, wurde freigelassen und lebt unter falscher Identität. Für Fazit hat Jörn Florian Fuchs die heutige Premiere miterlebt. Sie haben 2021 ja auch die Uraufführung gesehen, Herr Fuchs. Regisseur Simon Stone hatte die Geschichte damals in einem hyperrealistischen Setting gezeigt. Wie sieht das Ganze jetzt beim neuen Bremer Opernchefregisseur Marco Stormann aus?
Also deutlich überzeugender, obwohl der Bühnenaufwand viel, viel geringer ist. Eva Veronika Born hat einen Raum kreiert, der eigentlich nur aus so, ja, aus verschobenen Bodenplatten besteht. Auf der Seite sieht man irgendwie so Elemente, die vielleicht an einen Einsatz von Polizei und THW erinnern. Also eigentlich der Tatort dieser Schule ist andeutungsweise in Fragmenten vorhanden und dieser Raum bleibt den kompletten Abend gleich. Die Figuren sind, die Schülerinnen und Schüler sind überwiegend auch in Schuluniformen gekleidet und das andere Personal hat einfach nur normale, in Anführungszeichen normale Gegenwartskleidung. Und es ist ein ganz konzentriertes, eigentlich rituelles Kammerspiel, während den Ex Simon Stone so einen wahnsinnigen Aufwand betrieben hat mit einer großen Drehbühne, mit hyperrealistischen Räumen eben. Und das war mir viel zu viel Fernsehfilm, fast Tatortatmosphäre in Ex. Und hier ist es eben total konzentriert und geht über diese 2 Stunden an die Nieren und an die Nerven. Und es ist durchaus, muss man sagen, schon auch ein bisschen anstrengend, dem zu folgen in dieser gleichbleibenden Ästhetik. Aber es lohnt sich.
Das Libretto, das ist ja mehrsprachig. Was für Sprachen und wie funktioniert das?
Das ist eine ganz eigenartige Form, ist das. Also ursprünglich Finnisch von Oksanen. Der Sohn von Kaija Saariaho, Alexi Barriere, hat das dann nochmal übertragen und mitgearbeitet an dem Ganzen. Es wird unter anderem Schwedisch, Französisch, Spanisch, Griechisch sogar gesungen und gesprochen. Die Schüler, die sprechen nämlich und die anderen Protagonisten singen, beziehungsweise eine Schülerin, Marketa, die ist getötet worden bei diesem Amoklauf. Die singt auch, das macht Wendla Ilona Blom hier wirklich ganz hervorragend. Das ist so eine Art Geistererscheinung, die immer wieder durch die Szenerie huscht und irgendwie wahrgenommen wird auf eine merkwürdige Weise von den anderen Protagonisten. Das Setting ist ja dramaturgisch völlig neuartig und ganz spannend, finde ich, weil der Amoklauf selber, die konkrete Gewalttat, wird nie thematisiert. Das spielt nur im Hintergrund eine Rolle. Also wir haben einfach diese Prämisse, man begegnet sich auf einer Hochzeit eigentlich eines jungen Paares und dann ist dort eine Kellnerin und die realisiert plötzlich, dass die Familie die des Attentäters ist und der Bruder des Attentäters eben, der heiratet dort. Und so kommen langsam Erinnerungsfetzen, so kommen andere Figuren mit ins Spiel, die auch auf dieser Hochzeitsgesellschaft sind. Und es geht dann ganz, ganz eindringlich um die Fragen, ja, wer hat da eigentlich Schuld? Erst am Ende löst sich das so ein bisschen nicht wirklich auf, aber man erfährt ja, ja, der Schüler, der Amokläufer wurde gemobbt. Es gab sogar ein Schießtraining auf der anderen Seite mit Mitschülern und die Eltern haben da wohl auch ziemlich versagt. Also diese Fragen werden gestellt, aber sie werden, ja, sie kommen sozusagen ganz vorsichtig hinein und es ist kein so derbes, drastisches, effektvolles Theater. Das finde ich dafür eigentlich sehr gut.
Kaija Saariaho ist bekannt für schillernde Klangwelten, kann man sagen. Hier mal ein Eindruck aus Bremen.
Lass, 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 lass. chose. Grâce you de mercy, O Lord.
Once I fell in love with you, left your family.
So you would let my brother come to our home, meet our children. You let him rock the children in the arms of a killer. Although I now feel I never want to see my brother again, I cannot know about tomorrow anything but this. You are going to doubt me forever, and in doubt there is no room.
Björn Florian Fuchs, wie lässt sich diese Musik beschreiben? Was arbeitet der Dirigent Stefan Klingele daraus?
Der ist ein neuer Musikspezialist, obwohl er eben jetzt auch GMD in Bremen ist, und der koordiniert das ganz, ganz ausgezeichnet. Es sind schillernde Klangwelten, dieses Atmosphärische, für die Carriao auch in früheren Opern steht, hört man hindurch, aber es gibt dann doch immer wieder eine Härte und Strenge in dieser letzten Partitur. Sie ist kurz nach der Uraufführung leider an einer schweren Krankheit verstorben. Und das ist schon nochmal Neuland, das sie da beschritten hat musikalisch, eben auch durch diese, ja, durch diese heftigen Wechsel, die es im Orchester gibt. Besetzt ist das ganz, ganz herausragend. Da muss sich also niemand wirklich am vermeintlich kleinen Bremen verstecken. Nadine Lehner ist diese Kellnerin, die eben dann merkt, wo sie da gelandet ist. Und Julia Grüter als Braut sind so die zwei Damen, die ich vor allen Dingen nennen würde. Ist eine großartige Ensembleleistung. Und eine Sache müssen wir vielleicht noch aufklären, warum jetzt überhaupt diese verschiedenen Sprachen. Das liegt einfach daran, dass das Ganze an einem internationalen Gymnasium, an einer internationalen Schule stattgefunden hat. Also das ist nicht aufgedrückt Multikulti, sondern daher ergeben sich die unterschiedlichen Sprachen auch.
Jörn Florian Fuchs über Kaya Sarriahos Oper Innocence, ab sofort auf dem Spielplan des Theater Bremen. Herr Fuchs, schönen Restabend.
Danke.
Der britische Fotograf, Künstler und Aktivist Mark Neville leitet seit gut 4 Jahren Postcode Ukraine, eine Organisation für humanitäre Hilfe in der Ukraine, wo er seit 2020 lebt. Mit anderen Freiwilligen fährt er an die Front, verteilt Essen, evakuiert Menschen, rettet Hunde. Seine Kameraausrüstung nimmt er immer mit. Rund 20 seiner Fotos vom Alltag an der Front sind jetzt zum ersten Mal großformatig in Los Angeles zu sehen. Und Kerstin Zilm war für uns dort.
Als Russland seine groß angelegte Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 begann, flüchteten der britische Fotograf Mark Neville und seine ukrainische Frau wie viele andere zu Fuß aus Kiew nach Polen. Doch jede Faser seines Körpers wollte zurück in die ukrainische Hauptstadt. Kaum, dass er die zurückgelassene Wohnung wieder betrat, war er überzeugt, am richtigen Ort zu sein und entschlossen, seine Wahlheimat zu verteidigen.
Freunde von mir wurden getötet, verletzt und verstümmelt. Schon in den ersten 2 Monaten habe ich viele Menschen verloren, die mir sehr nahe standen. Ich hatte das ehrgeizige Ziel, meine Kunst mit humanitärer Hilfe zu verbinden. Meine Arbeit sollte von konkreten, greifbaren Nutzen
sein. Mark Neville gründete mit Freundinnen und Freunden die Organisation Postcode Ukraine. Zuerst brachten sie mit eigenen Autos Essen, Kleidung und Medikamente in Orte unter Beschuss. Dann koordinierten sie ihre Hilfe mit anderen Hilfsorganisationen. Unter anderem evakuieren sie Menschen mit einem Panzerwagen, in dem vor dem Krieg Diamanten transportiert wurden, oder sie bringen in Panik zurückgelassene Haustiere zurück zu ihren Besitzern. Mark Neville hat seine Kamera immer dabei.
The whole process is extremely quick and stressed.
Alles geht super schnell und unter Stress. Wir machen an einem Tag 200 Stops mit unseren Nahrungsmittelpaketen. Ich habe ein paar Sekunden, fotografiere auf Film, keine digitalen Bursts. Ich bitte vielleicht mal jemanden, einen Schritt zur Seite zu machen für eine Bildkomposition, die mir vorschwebt. Aber ich habe meist nur einen Versuch und hoffe, dass ich das einfange, was ich sehe.
I've got what I see.
Der Alltag der Menschen an der Front interessiert ihn. Weniger, was sie verloren haben, als das, was sie behalten. Er dokumentiert den Stolz in ihren Gesichtern und die Würde in ihrer Körperhaltung. Frisch gepflückte Tulpen und frisch gebackenes Brot. Ein knallbuntes, modernes Stillleben und davor eine Kalaschnikow. Ein Junge mit einer Angel, eine Soldatin bedeckt mit Tätowierungen, Schulkinder in einem ausgebrannten Bus.
Thank you for still being interested in the story of my country. My name is Julia and I'm the charity.
Zur Ausstellung in Los Angeles schickt Julia Kuznetsova, Projektkoordinatorin von Postcode Ukraine, aus Kiew eine Botschaft. Seit 10 Tagen sei die ukrainische Hauptstadt unter Dauerbeschuss von russischen Drohnen und Raketen. Doch Kuznetsova will eine andere Geschichte erzählen, die von den Menschen im Land, die weiterhin jeden Tag aufstehen, zur Schule und zur Arbeit gehen und denen ihre Hilfsorganisation hilft. Finanziert aus Spenden und dem Verkauf von Nevels Bildern und Büchern.
Sometimes very ordinary things become life-changing interventions.
Ganz normale Sachen können Leben verändern. Eine Waschmaschine hat unschätzbaren Wert in einer Notunterkunft für 30 bis 40 entwurzelte Menschen. Ein Fahrzeug ist so viel mehr als ein Transportmittel, wenn es ältere Personen und Menschen mit Behinderung aus besetzten Gebieten holt. Ein renovierter Fußboden wird die Grundlage für Schlafzimmer, Küchen, Badezimmer und die Sicherheit von Menschen, die ihr Zuhause und die Hoffnung verloren haben.
Für die Ausstellung hat Mike Neville Co-Kuratoren gefunden, die mit eigenen Worten auf die Fotos reagieren. Darunter sind international bekannte Stars wie Sir Stephen Fry, Sharon Stone und Prinz Harry, aber auch prominente Stimmen aus der Ukraine, wie die Autorin Katerina Babkin, der Schriftsteller Andrei Kurkov und Internet-Personality Max Klimenko. Ihre Zitate hängen auf vertikalen Bannern im Ausstellungsraum. Kathy Nalivaiko, Präsidentin des Ukrainischen Instituts von Amerika, hat sich für ihren Kommentar das Foto der tätowierten Soldatin ausgesucht, weil sie die zu wenig gewürdigte Rolle der Frauen im Krieg repräsentiere. Sie ist dankbar für die Ausstellung, auch weil das Interesse am Krieg nach mehr als 4 Jahren russischer Aggression nachlasse, nicht nur in den USA.
Leider verstehen viele, vor allem im Westen, nicht, was auf dem Spiel steht. Sie denken, der Krieg ist weit weg und hat mit ihnen nichts zu tun. Durch diese Fotos erkennen wir, dass die Menschen in der Ukraine viel mit uns gemeinsam haben. Wir sitzen alle im selben Boot.
Für Mark Neville ist Postcode Ukraine zur Mission geworden. Sie gibt seinem Leben einen Sinn, nachdem er lange gesucht hat.
Wenn Fotografen, die in Kriegsgebieten arbeiten, sagen, sie hätten keine Zeit gehabt zum Helfen oder es war zu gefährlich, nehme ich ihnen das nicht ab. Es ist immer Zeit und tatsächlich auch die Pflicht von Künstlern und Fotografen in Kriegsgebieten, ganz konkret zu helfen. Es reicht nicht, Zeugnis abzulegen.
Noch bis zum 30. September ist die Ausstellung in Los Angeles zu sehen. Aber viele Fotos sind auch auf der Website zu finden. Schauen Sie mal, postcodeukraine.com. Das Emirat Katar am Persischen Golf, das hat sich in den letzten Jahren zum Powerplayer der internationalen Kunstszene entwickelt. Lange vor Saudi-Arabien, das seit kurzem auch protzige Kunstpläne verfolgt, hat das kleine Emirat eine gigantische Kulturkulisse aus dem Sand am Golf gestampft. Spektakuläre Museen, wie zum Beispiel Jean Nouvels Nationalmuseum in Form einer Wüstenrose. Mehr als 100 Kunstwerke stehen im öffentlichen Raum, von Richard Sarah über Damien Hirst bis zu Isa Genskin. Während der Berliner Art Week, die heute Abend zu Ende gegangen ist, war Sheikha Al-Mayassa aus Katar zu Gast in der Stadt. Als Chefin der Kulturbehörde Katar Museums ist die 43 Jahre alte Schwester des regierenden Emirs die mächtigste Frau der katarischen, wenn nicht sogar der globalen Kultur. In Berlin hat sie ihren jüngsten Coup bekannt gegeben. Der Maler Gerhard Richter bekommt einen eigenen Ausstellungspavillon in der Hauptstadt Doha. Der Kunstkritiker Ingo Arendt hat sich mit den Hintergründen beschäftigt. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Was genau hat Katar vor?
Ja, Sie haben es gesagt, Frau Bürger, in der Hauptstadt Doha, genauer in einem Park an der Seeseite von Doha, in dem schon das ikonische von dem Star-Architekten Ian Pei 2008 erbaute Museum für islamische Kunst steht. Da soll es also einen ständigen Pavillon geben, der Richters Werk gewidmet ist, so ein sechseckiges Bauwerk, nicht allzu hoch, den Bildern nach zu urteilen, die es da inzwischen gibt. Und die Sheikha beschrieb bei ihrem Besuch dieser Woche in Berlin den Pavillon als eine dreidimensionale Erfahrung von Richters Werk. Eröffnet werden soll das Ganze am 20. November. Das ist einen Tag vor der Eröffnung der neu gegründeten Kunstquadriennale Rubaiyat Katar. Die hat den Titel Unruly Waters, was man mit widerständige Gewässer übersetzen könnte. Und diese Inspiration zu dieser Biennale hat Sheikha Mayassa sich durch die Documenta geholt. Und der Richterpavillon, der wird dann mit dem 2030 zu eröffnenden neuen Museum The Art Mill, eine alte Mühle für zeitgenössische Kunst, und dem Paybau dann so ein Kunstdreieck in diesem Park bilden. Später wird dann noch eine große Richter-Retrospektive folgen, ähnlich der, die Doha 2013 für den britischen Künstler Damien Hirst ausgerichtet hat.
Wie kam man denn jetzt ausgerechnet auf Gerhard Richter?
Ja, Richter war schon 2013 in Katar zu Besuch, hat eben da Verbindungen schon geknüpft. Und zwei Jahre vor diesem Besuch, da hat er mit seinen sogenannten Strip-Paintings angefangen zu arbeiten. Und die Architektur und Geschichte der Stadt hatten ihn dann auf die Idee eines Pavillons gebracht, wo er diese Werkeinheit, wie er sagt, zusammenführen wollte. Er hat in Berlin eine schriftliche Erklärung zu diesem Projekt verbreiten lassen, konnte selber nicht kommen. Und Sheikha Mayassa sieht das als Fortsetzung des katarischen Years of Culture-Zyklus, der jedes Jahr veranstaltet wird. 2017 war Deutschland da Gastland.
Was sind das für Werke, diese Strip-Paintings von Gerhard Richter?
Also diese Serie mit dem Namen Strip, also Streifen, die basiert auf einem Gemälde namens Abstract Painting aus dem Jahr 1990. Das hat Richter 2011 digitalisiert und in sage und schreibe 8192 horizontale Streifen geschnitten und übereinander gerechnet. Das ist also ein ganz komplizierter mathematischer Prozess, aus dem ein solches Gemälde bzw. Bild entsteht. Und drei von diesen Strip-Gemälden werden im Inneren des Pavillons zu sehen sein, zusammen mit einer Strip-Tower-Skulptur. Auf der Außenseite sind diese Strip-Paintings dann horizontal angeordnet. Und dadurch gibt sich dann so eine kaleidoskopartige Wirkung. Die sehen aus wie so Rorschach-Tests, so Bilder von Rorschach-Tests oder arabeske Muster. Und deswegen hat Sheikha Al-Mayassa jetzt diese Woche in Berlin von der Verbindung von Islam und Moderne gesprochen.
Verbindung von Islam und Moderne, ist das plausibel?
Ja, es gibt diese Nähe von der Abstraktion der Moderne und islamischer Ästhetik schon, denn im islamischen Bilderverbot, das hat ja zur Folge gehabt, dass Abstraktion, Geometrie und Ornamentik in der islamischen Kunst eine sehr große Rolle spielen, und das verbindet diese beiden Hemisphären. Für fragwürdig halte ich allerdings die Behauptung Richters, dass nun Doha, das steht auch in der Erklärung, nicht nur der richtige Ort dafür sei, sondern sogar der einzige. Also ob diese Synthese von moderner und islamischer Kunst daraus erwachsen wird, das muss man erstmal abwarten.
Was bezweckt denn Katar mit diesem massiven Ausbau von Kunst- und Kulturprojekten?
Wie immer ist natürlich nicht alles Altruismus, was so aussieht. Langfristig will das Land mit dem Ausbau von Kunst- und Kreativindustrie, wie viele andere arabische Länder, Alternativen zu dieser fossilbasierten Ökonomie aufbauen. Im Fall von Katar natürlich eben Gas. Es geht aber auch um geopolitische Ziele. Aus meiner Sicht ist das der Versuch der Suggestion einer Großmacht zwischen den gefährlichen Rivalen Iran und Saudi-Arabien, zwischen denen Katar ja sozusagen eingeklemmt ist. Und Kultur erhöht die Sichtbarkeit und auch die Bedeutung dieser winzigen Nation nach außen.
Kritiker weisen ja schon lange darauf hin, dass Katar mit seinen Kulturprojekten im Grunde so eine Art Art-Washing betreibt. Es soll über die Menschenrechtslage hinwegtäuschen. Man fragt sich, was hat Gerhard Richter da verloren?
Ja, also mit seinem, ich sage jetzt mal, Einkauf ist dem Emirat natürlich ein weiterer Prestigeerfolg geglückt. Die letzten Prestigeerfolge waren die neue Kunstmesse Art Basel Katar, die Anfang des Jahres stattgefunden hat. Und für deren erste Ausgabe hatten sie ja auch mit dem ägyptischen Künstler Wael Shaki eine sehr prominente Galionsfigur als Direktor gewonnen. In diesem Sommer haben wir die Eröffnung des neuen katarischen Pavillons für die Biennale von Venedig in dem prestigereichen Giardini erlebt. Den hat sich Katar 50 Millionen Euro kosten lassen. Und da muss man jetzt sagen, also ich meine, Gerhard Richter ist 1961 aus der DDR-Diktatur geflüchtet. Seine nicht gegenständliche Kunst gilt weltweit eigentlich als Symbol künstlerischer Freiheit schlechthin. Und ich muss sagen, ich finde es hochproblematisch, dass der Mann, der auf allen Ranglisten der internationalen Kunst stets auf Platz 1 steht und alle Preisrekorde toppt, jetzt eine de facto Diktatur mit defizitärer Bilanz in Sachen Menschenrechte und Meinungsfreiheit eine ästhetische und damit natürlich auch eine politische Legitimation verleiht. Also von einem Mann wie Richter könnte man ein Zeichen, ein Wort erwarten, dass er sich dieses Dilemmas, in das er sich da mit dieser Zusammenarbeit begibt, zumindest bewusst ist. Und in der Erklärung, die er hat verteilen lassen, war kein Wort davon zu lesen.
Ingo Arendt über die Pläne Katars, dem Künstler Gerhard Richter einen eigenen Ausstellungspavillon zu widmen. Danke für die Hintergründe.
Gerne.
Wolken sind für viele ein Ärgernis vor der Sonne, ein Symbol für schlechtes Wetter. Für den Engländer Gavin Prater-Pinney sind Wolken ein Geschenk. Er hat einen Verein zur Wertschätzung von Wolken gegründet, mit über 60.000 Mitgliedern schon. An diesem Montag erscheint Prater-Pinneys Handbuch für Wolkengucker in deutscher Übersetzung. Tobias Wenzel hat es schon gelesen, er hat den Autor in seiner englischen Heimat besucht und in Deutschland eine prominente Unterstützerin getroffen. Alle zusammen haben in den Himmel geguckt.
It is going to be a difficult day to hunt clouds today.
Das wird heute ein problematischer Tag für die Wolkenjagd.
Gavin Prater-Pinney blickt unzufrieden in den kargen Himmel über der englischen Grafschaft Somerset, während wir an einem heißen Augusttag zu einer Lichtung auf einem bewaldeten Berg spazieren. Mit dem Kult um einen rein blauen Himmel wie diesen kann Prater-Pinney nichts anfangen, denn er liebt Wolken. Deshalb hat er die Cloud Appreciation Society gegründet und außerdem das Handbuch für Wolkengucker geschrieben. Ein wenig hofft der englische Anwalt der Wolken an diesem Tag noch auf seinen Liebling, die Cirruswolke.
My daughter, her middle name is Cirrus, and we.
Wir haben meine Tochter mit zweitem Vornamen Cirrus genannt. Denn die Cirruswolke ist die anmutigste, dynamischste und kunstvollste Wolkenformation.
Artistic looking cloud formation.
Aber der Himmel bleibt blau und die Sonne unerbittlich. Prater-Pinney steht der Schweiß auf der Stirn.
The clouds bring us fresh water from the oceans.
Wolken versorgen uns mit frischem Wasser aus den Meeren und bringen Abkühlung. Emotional und künstlerisch betrachtet sorgen Wolken für Veränderung und Abwechslung. Wolken sind Einladungen an unsere Fantasie.
And they are invitations to our imaginations.
Oh, da unten, guck, der Kopf vom Drachen. Der Drache mit seinem ganz langen Hals, wie er da unten aus den Bäumen kommt.
An der Alster in Hamburg hat die Kinderbuchautorin Cornelia Funke in einer Wolke ein Fabelwesen erkannt. Aber ist das nicht vielmehr eine Kuh?
Das ist das Wunderbare. Wir sehen vollkommen verschiedene Sachen. Wie aufregend ist das? Das heißt, der Himmel spricht mit uns auf unterschiedliche Weise.
Funke ist Mitglied in Prater-Pinneys Verein der Wolkenfreunde. Jetzt versucht sie mit Hilfe seines Handbuchs für Wolkengucker die Wolken in Hamburg zu bestimmen.
Ja, ich glaube, wir sind da so in der Cumulus-Dimension. Obwohl, guck mal da, die alte Cumulus, und die sind da halt so ein bisschen versammelter und das ist ein großer Schwarm.
Die Wassertropfen einer Cumuluswolke können zusammen so viel wiegen wie 80 Elefanten, erfährt man aus dem Buch. Kinder würden instinktiv tolle Fragen stellen, erzählt Prater-Pinney, als wir den Berg hochgehen.
So a child goes and asks someone, why doesn't it fall down?
Ein Kind fragt jemanden, warum fällt die Wolke nicht vom Himmel? Oder wie viel wiegt eine Wolke? Wenn das Kind dann älter wird, denkt es nicht mehr über solche Fragen nach. Aus Gewöhnung. Der Himmel ist ja immer da. Wir haben uns so sehr an seinen Anblick gewöhnt, dass wir blind für Wolken geworden sind.
Andere hassen Wolken sogar, weil sie sie mit lästigem Regenwetter assoziieren. Das alles möchte Prater-Pinney ändern. Deshalb erklärt er in seinem Buch nicht nur die Wolkengattungen, sondern nähert sich den Wolken als Naturkunstwerk auch ästhetisch. Wir haben die Lichtung auf dem Hügel erreicht, die perfekt zum Wolkengucken ist, theoretisch.
There are no clouds today.
Keine einzige Wolke in Sicht. Aber, frage ich verzweifelt, sind das da am Horizont nicht dünne Wolken?
This is from dust in the air.
Das ist nur aufgewirbelter Staub.
Im Handbuch für Wolkengucker ist Prater-Pinneys Manifest abgedruckt.
Wir glauben, dass Wolken zu Unrecht verleumdet werden und das Leben ohne sie unendlich viel ärmer wäre.
Ich kann das nur bestätigen, weil ich habe ja sehr lange in Kalifornien gelebt. Und wenn ich irgendetwas dort vermisst habe, dann waren das die Wolken.
In Hamburg gibt es nun reichlich Wolken.
Da kommt da so was Flauschiges reingetriftet mit so einem ganz leichten Gelbschimmer. Das sieht schon sehr wie ein Schaf aus, aber ich nehme an, es ist keins. Es ist einfach eine Wolke.
Einfach ist gut. In England entdeckt Prater-Pinney erst am Ende unseres Spaziergangs eine Wolke. Seine Lieblingswolke.
We can see some cirrus.
Wir sehen dort ein paar Zirruswolken. Einige sind aus Kondensstreifen entstanden, andere haben sich wohl infolge steigender Luftfeuchtigkeit im oberen Bereich der Troposphäre gebildet.
Gavin Preter Pinnies Miene hat sich blitzschnell aufgehellt.
Yeah, well, it was great to be able to show something in the English sky.
Ja, das war schon ein gutes Gefühl, wenigstens etwas im englischen Himmel zu zeigen. Sonst könnten Sie ja denken, hier in England hätten wir gar keine Wolken. Ich bin also froh, dass ich Ihnen mit ein, zwei Exemplaren das Gegenteil beweisen konnte.
We're able to show one or two for you just to prove that.
Gavin Preter Pinney. Tobias Wenzel hat den Wolkenliebhaber und seine Unterstützerin Cornelia Funke getroffen. Das Handbuch für Wolkengucker erscheint an diesem Montag im unabhängigen Verlag Liebeskind auf Deutsch. Und jetzt sichtet Charlotte Weinreich aus dem heutigen Fazitteam schon mal die frisch gedruckten Feuilletons vom Montag, dem 14. September.
Wie lässt sich der Aufstieg der AfD erklären? Fragt Oliver Weber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Angesichts der Wahlen in Ostdeutschland und der steigenden Umfragewerte der AfD im Bund ist er natürlich nicht der Einzige, der das wissen möchte. Wer sich allerdings eine eindeutige Antwort auf diese Frage erhofft, wird von seinem Artikel enttäuscht. Trotzdem stecken darin ein paar wichtige Erkenntnisse. Ein Teil der Erklärung liegt bei der AfD selbst, schreibt Weber. Bislang ferngehalten von jedem wichtigen politischen Amt und selbst lange zögerlich, hatte die Partei keinerlei Veranlassung, den Unmut, der ihr so viele Stimmen einbringt, in ein kohärentes Regierungsprogramm umzumünzen, mit dessen Erfolg oder Misserfolg sie sich dann vor ihren Wählern rechtfertigen müsste. Das schafft Bewegungsspielraum. Die Parteispitze fühlte sich bislang sehr wohl damit, die Unzufriedenen aller Schichten einzusammeln, ohne sich auf klare Ziele und die dazugehörigen Zielkonflikte festzulegen. Eine der Fehlannahmen der letzten Jahre räumt Weber schnell vom Tisch. Der Wunsch nach einer strengeren Migrationspolitik ist nicht das entscheidende Wahlmotiv. Immer wieder weisen Studien darauf hin, dass die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland nicht merklich größer geworden, ja teilweise sogar zurückgegangen ist, heißt es in der FAZ. Wenn es darum geht, der Unzufriedenheit der Wählerschaft genauer auf den Grund zu gehen, wird es also schwierig. Die Wähler der AfD wissen vor allem, dass sie unzufrieden sind, hält Weber fest. Und sie wissen auch, wer Schuld daran haben soll. Aber warum und was dagegen zu tun wäre, verschwindet im Nebel allgemeinen Missfallens. Man kann nur hoffen, dass die politische Mitte in ihrer Suche nach Antworten endlich weiter und vor allem ins Handeln kommt. Bleiben wir bei der Politik und der Filmkunst. Die Filmfestspiele von Venedig sind zu Ende und die Feuilletons zeigen sich begeistert. In der Frankfurter Rundschau schwärmt Daniel Kotenschulte vom politischsten und qualitätvollsten Filmwettbewerb seit langem. Die dänisch-ägyptische Regisseurin Mai El-Touki wurde für ihren Film Woman Unknown mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Wie wir in der Frankfurter Rundschau erfahren, war ihr Beitrag der einzige von einer Frau inszenierte Spielfilm, der es in den Wettbewerb geschafft hat. In Woman Unknown geht es um die Übergangszeit in Dänemark nach dem Ende der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Für eine Doku über den Krieg in Gaza gab es den Spezialpreis der Jury und rekordverdächtige Standing Ovations. Mit 25 Minuten stehendem Applaus, dem längsten in der Geschichte des Festivals, hatte das Publikum den erschütternden Dokumentarfilm gewürdigt, berichtet Daniel Kotenschulte. In der Süddeutschen Zeitung liefert Philipp Bovermann eine Erklärung dafür, dass Venedig dieses Jahr so ein politisches Programm hatte. Wo Politik ist, schreibt er, da ist auch Konflikt. Wo Konflikte sind, da ist Aufmerksamkeit, die selbst ein Festival wie Venedig vielleicht nicht mehr nur aus sich heraus erzeugen kann. Allerdings sorgte die Gegenwart ja auch weiter fleißig für politischen Gesprächsstoff. Die Politik schob sich immer wieder ins Bild, beschreibt Bovermann die Festivaltage. Dass in Deutschland während des Festivals Rechtsextreme eine Wahl gewannen, wurde in Venedig viel diskutiert. Auf der Straße zwischen dem Strand und dem Festivalpalast liefen Menschen herum, auf deren T-Shirt stand »Good luck with all the democracy and stuff«. Die Taz bilanziert: Das Kino, wie es sich dieses Jahr in Venedig präsentiert hat, mag von Krisen ganz unterschiedlicher Art erzählen und geprägt sein. Von einer Krise des Kinos war jedoch nichts zu merken. Oder mit anderen Worten, um nochmal aus der SZ zu zitieren: Wenn schon Endzeitstimmung, dann wenigstens bei Champagner und Sonne.
Charlotte Weinreich mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.